Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, die Plattform ist zurück, hier am Montag. Ich habe einen ganz interessanten und faszinierenden Gast bei mir, und zwar Meister Eckhart. Kannst du dich kurz vorstellen?
Jo, mein Name ist Meister Eckhart. Meister Eckharts Kuriositätenkabinett nennt sich das, was ich mache. Ich bin Zauberkünstler, Fakir, Kuriositätenkünstler. Bürgerlich heiße ich Eckhart Taglinger, bin Mitte 40 und wohne auf der Schwäbischen Alb zusammen mit zwei Kindern, einer Frau und zwei Katzen.
Oh, schön. Wie bist du denn überhaupt zu Meister Eckhart geworden? Also, man wird ja nicht Meister Eckhart über Nacht, nehme ich an.
Das ist wohl wahr. Ich habe früher, wann war das? Das war Ende der 80er, nehme ich an, zusammen mit einem Kollegen auf der Straße viel jongliert. Dann haben wir ein bisschen Zaubertricks dazu eingebaut und irgendwann waren wir aus Versehen gebucht für ein Abendprogramm. Das war tatsächlich ein Unfall. Wir wollten Sonntagvormittag Kinder bespaßen. Und irgendwas wurde falsch kommuniziert. Wir sind am Samstagabend im Abendprogramm gelandet, zur Hauptsendezeit, 22 Uhr, zwischen etablierten Bands damals. Wir haben dann sofort dort angerufen, wollten einen Rückzieher machen. Die haben uns erklärt, die Plakate sind raus, die Flyer sind gedruckt, das funktioniert so nicht. An dem Abend, beziehungsweise an dem Nachmittag vorher, haben wir dann angefangen mit ein paar Fakir-Stunts, Feuerspucken, Feuerschlucken, solche Sachen. Hat funktioniert, zumindest ausreichend, um an genau diesem Abend schon zum Entsetzen der ganzen Bands in der Presse zu landen. Ja, und die Publikumsresonanz war auch schön, das wollte ich wieder haben. Und ja, seither mache ich solche Geschichten.
Oh, schön. In deinem Namen ist ja auch Kuriositätenkabarett, habe ich das richtig
Kabinett.
Gesagt? Kabinett. Was ist es denn eigentlich? Also es ist ja kein Wort, das man im Alltag oft benutzt.
Naja, im Wortsinne ist es eigentlich eine Art Wanderausstellung oder war es um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts natürlich, also 1900. Eine Ausstellung im Stil einer Wunderkammer. Die gibt's ja auch im Ulmer Museum, so eine kleine Wunderkammer. Mhm. Das ist so eine Mischung aus einer Ansammlung von Kuriositäten, teils mit wissenschaftlichem Anspruch, teils eher populärwissenschaftlich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Dinge, die man einfach zu der Zeit, wir reden ja da von einer Zeit, als es kein Fernsehen und kein Internet gab, als normaler Bürger nicht gesehen hat. Seien es jetzt Schrumpfköpfe aus Papua-Neuguinea, die Fiji Mermaid, also eine mumifizierte, vermeintliche Meerjungfrau, das war meistens nur zusammengenäht aus Affenkörpern und Fischkörpern und eben entsprechend präpariert. Kurioses Zeug, das einfach dazu gedient hat, Leute zu locken und eine Show denn letztendlich zu locken und denen das Eintrittsgeld aus der Tasche zu ziehen auf charmante Art und Weise.
Okay, also ist ja eine kuriose Szene, wie du gerade sagst. Und wie bist du denn in diese Szene gekommen? Also, wie hat es denn angefangen, ganz am Anfang?
Der Einstieg war, wie gesagt, über den Kollegen, mit dem ich zusammen jongliert habe. Damals, zu einer Zeit, als es noch nicht an jeder Schule einen Kinderzirkus gab, da war man noch wer mit einer Dreiweil-Jonglage. Und dann hätten wir entweder sehr viel üben müssen, um bei der Jonglage weiter dran zu bleiben, oder umsatteln. Und ich habe dann umgesattelt. Was nicht heißt, dass ich jetzt nichts mehr üben muss. Das ist aber einfach nur anders. Es gibt nicht so viele Leute. Es gibt viele Zauberkünstler, aber es gibt ganz wenig Menschen hier in Deutschland, die sich ruhigen Gewissens Fakir nennen dürfen zum Beispiel. Und es gibt relativ wenig Leute, die sich mit historischem Jahrmarkt befassen hier in Deutschland.
Okay. Und Fakir, wir haben vorhin hier in der Redaktion schon gefachsimpelt, was Fakir eigentlich bedeutet. Kannst du das kurz erklären?
Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Fakir kommt aus dem Persischen. Es bedeutet der Bescheidene. Mhm. Das hat jetzt mit mir nur mittelbar was zu tun. also wir reden hier natürlich vom Klischee, wir reden von Jahrmarkt, das heißt, wir arbeiten mit Klischees. Das Klischee des meist indischen Fakirs ist, dass das Asketen, der sich aus religiösen Gründen oder einfach zu Showzwecken mit abseitigen Dingen beschäftigt, die sehr oft mit Schmerz zu tun haben, zumindest behauptet, dass der Fakir und das Publikum glaubt es auch oder nimmt diesen Glauben dankbar an. ganz traditionell reden wir hier von Scherbenlaufen, von dem Liegen auf dem Nagelbrett.
Okay,
ich persönlich stecke mir mir Nägel in die Nase, esse Glühbirnen, schlucke Feuer. Mhm. Ja, das sind so die Fahrkehr-Klassiker.
Ah, okay. Also man hat es schon mal gehört, nur es war ein bisschen schwer einzuordnen. Also was war das, was du heute machst, eigentlich dein Kindheitstraum? Warst du schon als Sechsjähriger, oh cool, ich will Kartentricks machen oder andere Dinge, natürlich nicht Kartentricks, Entschuldigung. Aber war das schon immer so das Ziel oder hat sich das so im Laufe ergeben?
Das hat sich eigentlich so ergeben, war aber rückblickend wohl schon determiniert auf die eine oder andere Art, ich weiß es nicht. Ich komme aus Dillingen an der Donau und dort gibt es in der Nähe, in Höchstädt, in Fristingen und so weiter, haben jede Menge Schausteller ihr Winterquartier und auch ein Zirkus hat dort oder hatte damals dort zumindest ein Winterquartier, als ich dort noch gelebt habe als kleines Kind. Und es ging schon immer eine Faszination von diesen Leuten aus. Es gab auch seitens der eigenen Familie oder seitens der besseren Bürger, in Anführungszeichen, immer die Warnung, spiel nicht mit denen, die sind komisch und so weiter. Mhm. Also das hatte immer so zum einen den Reiz des Verbotenen, zum anderen haben die sich auch schon für mich als kleines Kind nachvollziehbar in einer definitiv anderen Welt bewegt, als es die meisten anderen Leute tun. Und es war für mich faszinierend und das hat mich aber lange nicht beschäftigt. Man macht ja dann das, was alle anderen auch machen. Man geht zur Schule, man macht eine Ausbildung, man fängt vielleicht an zu studieren und so weiter. Mhm. Aber es war immer irgendwo da. Und wie gesagt, diese Jongliergeschichte damals, da war ich 17, 18, da hatte ich zum ersten Mal Kontakt zu Publikum und habe zum ersten Mal erfahren, was ist Publikumsresonanz, wie fühlt sich das an, und wenn man das einmal erfahren hat, das wird dir jeder Musiker auch bestätigen können, dann möchte man das wieder haben.
Ja, bestimmt. Also es war sozusagen schon vorherbestimmt in einer gewissen Weise, es war schon vorprogrammiert in der Kindheit. Schon.
Vorherbestimmung ist ein mächtiges Wort, ich glaube nicht an Vorherbestimmung, aber es war von Anfang an, gab es Berührungspunkte und die haben nicht aufgehört, mich zu faszinieren. Ja.
Okay, genau, was fasziniert dich denn so an deiner Arbeit, also dass du es seitdem in verschiedenen Formen machst?
Was fasziniert mich an der Arbeit? Das eine sind natürlich die Kollegen. Man trifft quasi täglich Leute mit sehr, sehr, sehr alternativen Lebensentwürfen. Das ist spannend und hört auch nicht auf, spannend zu sein. Man kommt natürlich viel rum. Man sieht nicht viel, wenn man viele Termine spielt. Man sieht meistens nur die Bühnen und ist halt einen halben Tag vorher da für Soundcheck etc. Und geht danach direkt ins Hotel und fährt am nächsten Tag weiter, wenn man einen nächsten Termin hat. Aber man hat zumindest das Gefühl, viel rumzukommen. Ich merke das auch selber, wenn ich länger zu Hause bin, so um die Weihnachtszeit rum, wenn die Weihnachtsmärkte abgespielt sind und im Januar noch nicht viele Leute Zauberkünstler oder Fakire brauchen, dann werde ich unruhig und meine Frau und meine Tochter fangen an zu gucken, wo sie für mich kleine Auftritte organisieren können, weil sie mich nicht mehr ertragen. Also ich brauche das auch. Es ist mir ein Graus, 5 Tage die Woche zum gleichen Arbeitsort zu gehen. Mhm. Das würde ich so nicht wollen. Könnte ich wahrscheinlich inzwischen auch gar nicht mehr. Dazu bin ich schon lange im Entertainment-Geschäft.
Okay, also du hast ja gerade gesagt, nach Weihnachten flaut es ein bisschen ab. Gibt es denn Saisons für deine Arbeit? Wann mehr Auftritte sind, wann weniger etc.?
Die gab es mal, das ist noch gar nicht lange her. Da war es tatsächlich Januar, Februar, März sehr still. Mhm. Deshalb haben wir heuer eine Tour in genau diese Zeit gelegt. Das ist aber tatsächlich seit letztem oder vorletztem Jahr schon so, dass auch im Januar und Februar schon Auftrittsanfragen reinkommen. Es entwickelt sich auch immer mehr zum Trend, Weihnachtsfeiern, die man im Dezember nicht mehr unterkriegt, im Januar zu machen. Da profitieren natürlich die Künstler davon. aber das Hauptgeschäft ist natürlich im Sommer.
Ah, okay. Aber wie sieht denn ein Arbeitstag in deinem Leben genau aus? Also wie du gerade sagst, es gibt viele Termine, man reist viel rum, aber was passiert denn dann auch auf der Bühne?
Das ist ganz unterschiedlich. Also das, was auf der Bühne passiert, hat mit dem Arbeitstag relativ wenig zu tun. Mhm. Auf der Bühne sieht man 20 Minuten, vielleicht 30. Wenn ich für ein Abendprogramm gebucht bin, sieht man 2 Stunden. Es ist aber tatsächlich die minimalste Zeit, die man als Künstler auf der Bühne verbringen kann. Der Rest ist Akquise, Steuererklärung, der ganze Mist, den andere Leute, die selbstständig sind, auch machen müssen. Viel telefonieren, die Requisiten warten, neue Zaubertricks einüben. Ganz genau das, was andere Leute auch tun, nur eben selbstbestimmt und zu den Zeiten, zu denen ich Lust habe. Das bedeutet bei mir, dass es überwiegend nachmittags und nachts stattfindet.
Okay. Das wäre ja bei anderen Arbeiten ein bisschen schwieriger. Was ist denn das Ziel deiner Kunst? Also ich nehme an, früher war es zum Faszinieren und vielleicht auch zum Geld machen. Aber was siehst du denn als Ziel?
Naja, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es wäre nicht auch zum Geld machen. Es ist ja nicht zuletzt mein Beruf, von dem ich versuche zu leben und das inzwischen auch sehr gut kann. Es ist aber schon auch so, dass das Programm, das ich spiele und auch das, das wir in unserer gemeinsamen Show mit dem Schaubuden Zaubervarieté spielen, eine Hommage ist an eine Zeit, die es so vielleicht nie gab, das weiß ich nicht, aber die viele Leute auch jetzt im Moment wieder sehr faszinierend finden, die Roaring Twenties, die Zeit um 1900, als es die ominösesten Wunderheiler gab. Das wird natürlich von unserer Warte aus romantisch verklärt, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Mhm. Ich finde es schon auch sehr cool, im Jahr 2018 zu leben und wenn ich Zahnweh habe, zum Zahnarzt gehen zu können und nicht zum Zahnbrecher auf den Jahrmarkt gehen zu müssen.
Ja.
Das ist ein Luxus, den möchte ich nicht missen. Aber die, die Klischees aus der Zeit, die positiv besetzten Klischees, machen mir sehr viel Spaß, finden sich in der Literatur, finden sich im Fernsehen, finden sich in Filmen. Gerade jetzt der Film über Baileys and Barham, der im Kino war, beschäftigt sich auch mit dem Thema. Das ist ein Thema, das, glaube ich, viele Menschen interessiert und dadurch ist es prädestiniert, um Geld damit verdienen zu können oder zu dürfen.
Okay, dann Dankeschön und wir spielen jetzt, keine Sorge, wir haben noch eine ganze Stunde, um Herrn Meister Fakir zu durchlöchern, aber jetzt wollen wir mal ein bisschen Musik hören und zwar von Circus Contraption mit dem Lied Toy Shop Armageddon. Ich glaube, ich habe es richtig gesagt, ja. Genau, viel Spaß. Wir sind zurück hier auf der Plattform und wir haben zu Gast Meister Eckhart. Und er erzählt uns über seine Arbeit und viel mehr. Wir wollen jetzt genau wissen, wie ein Arbeitstag bei ihm abläuft. Also wenn er abends eine Show hat, wie funktioniert sein Arbeitstag?
Jo, das geht natürlich damit los, dass ich meinen Bus beladen muss und erstmal recherchieren, wo ich denn überhaupt hin muss. Damit habe ich die gleichen Probleme wie alle anderen Menschen auch, die von A nach B müssen. Ich gucke natürlich nach Staus etc., suche mir die ideale Route, pack meinen Bus, kauf mir Kokosnüsse. Ich brauche bei jeder Show Kokosnüsse.
Aha.
Warum das so ist, einfach in die Show kommen, angucken. Bei mir zu Hause auf dem Dorf bin ich inzwischen schon bekannt wie ein bunter Hund, weil ich in regelmäßigen Abständen 50, 60 Kokosnüsse bestelle im Supermarkt. Das kommt da offensichtlich nicht so oft vor. Wenn alles gepackt ist, fahre ich los, klar. Muss normalerweise relativ frühzeitig vor Ort sein, soll heißen, bevor die Gäste kommen, weil es einen Soundcheck gibt, einen Lichtcheck gibt. Möglicherweise muss ich mit dem Lichttechniker ein paar Szenen auf der Bühne einleuchten.
Okay.
Ich muss mich schminken, ich muss mich ins Kostüm werfen. Die ganzen Sachen, die da so dranhängen. Dann kommt irgendwann die Show. Das sind dann die 20 Minuten, die jeder sehen kann. Und dann warte ich backstage wieder, bis die Gäste weg sind, weil ich ja nicht durch die Gäste durch meine Sachen ins Auto tragen kann. Das würde die Feier oder was auch immer das gerade ist normalerweise stören. Das bedeutet, ich werde ganz oft konfrontiert mit dem Satz, das ist aber ein guter Stundenlohn, wenn mich Leute einfach nur 20 Minuten auf der Bühne sehen und wissen, wie hoch meine Gage war. Faktisch ist es aber so, dass es meistens ein 12-Stunden-Tag ist, mindestens. Wenn ich länger fahren muss, oft auch mehr, dann fahre ich am Tag vorher. Das heißt, es sind letztendlich 3 Tage mit Hin- und Rückfahrt, die 20 Minuten Show abends auf der Bühne ausmachen und gemessen daran ist dann der Satz, das ist aber ein guter Stundenlohnensatz, der mich einfach ärgert, weil er so nicht zutreffend ist. Und das ist schön, das hier mal laut sagen zu dürfen. Vielen Dank dafür.
Ja, klar. Okay, dann, was war denn deine erste Show, die du so gemacht hast? Wir haben ja gehört, dass du mit einem Freund zusammen die Abendshow hattest, aber was war denn dann deine erste Show?
Also, die erste Show, die ich alleine unter dem Pseudonym gemacht habe. Das war tatsächlich in der Schweiz, in Lenzburg, bei einem internationalen Gauklerfestival. Solche Festivals gibt es den ganzen Sommer. Das geht eigentlich im Frühjahr los, hört im Herbst wieder auf. Die gibt es in ganz Europa. Es gibt Künstler, die stecken sich da regelrechte Touren zusammen, fangen, ich weiß nicht, irgendwo in der Schweiz an und hören in Jugoslawien wieder auf und tingeln einmal komplett durch Europa. Das Ding in Lenzburg hat mir ein Freund empfohlen damals, der erste Straßenkünstler, den ich kennengelernt habe, Jan Dahl, Zauberkünstler aus Hannover. Der war auch vor Ort, dann war es für mich einfacher. Es ist eine relativ homogene Szene, die Straßenkünstler. Das sind auch nicht so viele Leute in Deutschland. Wenn das 30, 40 sind, die wirklich aktiv davon leben, dann sind es schon viele. Man kennt sich, das ist eine Familie inzwischen. Damals war es noch keine. Und ja, da konnte ich mich auf der Straße ausprobieren. Auf der Straße ausprobieren ist eine ganz besondere Situation, weil es darum geht, Leute, die nicht zwingend wegen meiner Show da sind, sondern die zufällig vor Ort sind, erstmal zu fesseln, dazu zu bewegen, stehen zu bleiben. Mhm. Wenn die dann stehen, muss auch zügig die Show losgehen. Und wenn die Show vorbei ist, geht es natürlich darum, mit dem Hut entsprechend Geld zu kassieren von den Leuten. Mhm. Das heißt, die müssen motiviert sein. Das ist dann letztendlich auch die Königsdisziplin. Die sogenannte Moneyline, den Text, den man hat, bevor man den Hut rumgehen lässt, ist entscheidend.
Okay.
Die Show vorher ist natürlich auch nicht ganz unmaßgeblich, die muss schon ein bisschen was taugen. Ja, und so bin ich eingestiegen in die Straßenkünstlerszene damals. Und das war gleichzeitig auch die erste Show als Meister Eckhart, noch mit einem anderen Kostüm zu der Zeit, aber es ging schon in die Richtung.
Okay. Jetzt, weil du gerade von diesen Linien gesprochen hast, so der Abschlusslinie, könntest du uns ein Sample geben, was eine gute Abschlusslinie wäre?
Die Moneyline am Schluss, naja, das kommt immer auf die Figur an, die man spielt, auf die Bühnenfigur und so weiter. Was wir im Gewölbe machen, um es mal so grob anzukündigen, das Gewölbe ist ein Laden in Neu-Ulm, der meiner Frau gehört, wo auch viel Kleinkunst veranstaltet wird und wo es eben auch nur um Hutgeld geht, wo kein Eintritt verlangt wird. Mhm. Das ist, wir fragen die Leute ganz einfach, was sie denn glauben, was ein angemessener Betrag wäre, den es in den Hut zu werfen gilt. Und dann kommen meistens irgendwie 1 Euro, 2 Euro und dann erklären wir den Leuten, warum das eben gerade nicht angemessen ist. Wenn man die Leute zum Beispiel fragt, wart ihr schon mal im Kino, was bezahlt ihr fürs Kino? Wenn ihr ins Kino geht, kauft ihr da ein Getränk dazu, kauft ihr Nachos dazu und so weiter. Wenn also 2 Leute ins Kino gehen, seid ihr bei fast 50 Euro, ohne mit der Wimper zu zucken, für Konservenkost, was ihr hier seht, ist live. Mhm. So in die Richtung gehen die Moneylines dann alle, um den Leuten einfach zu erklären, im Wortsinne zu erklären, warum es Sinn macht, da einen Fünfer oder einen Zehner in den Hut zu werfen. Und das funktioniert manchmal auch ganz gut.
Okay. Also ich hätte mir jetzt was anderes darunter vorgestellt, aber gut. Du hast ja schon gesagt, dass es jetzt eine Art Familie schon gibt von Straßenkünstlern. Also ich nehme an, es gibt also auch eine Community in Anführungszeichen und für Leute, die mit einsteigen wollen, wie kann man da sich mit einbringen? Wie kann man, wo kann man, was kann man?
Was ich damals gemacht habe, ich habe mir einfach die Homepages von den Künstlern angeguckt, die ich spannend fand, die ich teilweise auch schon persönlich getroffen habe, um rauszukriegen anhand von den Terminen, die dort stehen, was gibt's denn noch für Festivals. Die Festivals sind immer ein sehr guter Ort, um Leute zu treffen, um abends auch mit genau diesen Leuten zusammenzusitzen, um den Leuten über die Schulter zu gucken, rauszukriegen, wie postieren die Leute, wie ziehen die Leute überhaupt zur Show, wie halten die Leute, wie ist eine Show aufgebaut. Es gibt eine Dramaturgie, die einfach Sinn macht. Für so eine Show am Schluss ein Highlight, am Anfang ein Highlight, dazwischen kann es ein bisschen abflachen. Das ist letztendlich wie ein gutes Buch, ein guter Film. Mhm. Wenn man die Leute über eine gewisse Zeit bei der Stange halten will, muss man da Akzente setzen und das lernt man am besten durchs Zugucken. Und die Community, die du ansprichst, die gibt's natürlich auf Facebook, da gibt's Gruppen, da gibt's Foren. Am besten ist es aber natürlich, mit den Leuten persönlichen Kontakt zu pflegen und das geht in meinen Augen am besten auf den Festivals.
Okay, kannst du uns ein paar Festivals nennen, auf die man besonders Acht legen sollte oder wenn man zu 1 oder 2 gehen könnte im Jahr, auf welche sollte man auf jeden Fall gehen?
Auf jeden Fall. Naja, das ist schwierig, das kommt darauf an, wofür man sich genau interessiert. Mhm. Es gibt den St. Wendel im Saarland, den internationalen Wettbewerb der Straßenzauberkünstler. Wenn man sich für Zauberei interessiert, ist das wo? St. Wendel ist ein kleines Städtchen, bei dem an diesem Wochenende, wo das Zauberfestival ist, 10.000 Touristen vor Ort sind. Also da geht's richtig zur Sache in der Stadt. Das ist aber eigentlich Standard bei den meisten etablierten Festivals. Da finden zeitgleich dann 5 Shows auf 5 verschiedenen Bühnen oder als Bühne vorgesehenen Plätzen auf der Straße statt. Es gibt Programme für die Gäste, dann können die sich ihr Timetable basteln, welchen Zauberer möchte ich sehen, wann spielt der wo, wann muss ich also wo vor Ort sein. Man kann sich aber auch einfach durch die Festivals treiben lassen und uns angucken, worauf man Lust hat. Wie gesagt, St. Wendel ist für die Zauberer ein wichtiges Festival. Ansonsten Lenzburg in der Schweiz, das Gauklerfestival dort finde ich sehr schön. Am Bodensee gibt es ein paar sehr schöne Festivals, in Feldkirch gibt es ein schönes, in Passau gibt es ein sehr schönes, im Mühlviertel, gleich hinter Passau auf österreichischer Seite, gibt es den Mühlviertler Speckdackel, das findet nur alle 2 Jahre statt, ist ein ehrenamtliches Festival, da gibt es jetzt nicht so viel Grundgage, ist aber dadurch, dass es ehrenamtlich organisiert ist, ein Festival, das mit sehr viel Herzlichkeit funktioniert seitens der Veranstalter, das ist auch sehr schön, fühlt sich toll an. Jo, einfach bei Google internationale Straßenkünstlerfestival eingeben oder Straßenkunst eingeben und dann findet man da alles, was man haben möchte.
Okay, super. Also wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik, bevor wir weitersprechen. Genau. Viel Spaß. Ihr seid bei FreeFM und wir sind gerade in der Plattform mit unserem Gast Meister Eckhart. Am Mikrofon ist die Nanette. Und wir fragen jetzt mal Herrn Meister Eckhart, ob er uns vielleicht ein paar Geschichten oder witzige Anekdoten aus seiner Zeit und seiner Arbeit erzählen könnte. Das wäre bestimmt interessant.
Jo, das Abseitigste hat eigentlich mit meiner anderen Bühnenfigur zu tun. Das ist Fakir Jadu from India, talking with nice Indian accent to the people. Bin aber auch ich und ist auch eine wunderschöne Geschichte aus dem bunten Showbusiness. Ich werde seit ein paar Jahren engagiert für Saunas, wenn in Saunas irgendwelche Erlebnisgeschichten sind. Ich weiß nicht, indische Saunanacht, Nacht des Maharaja und wie es nicht alles heißt. Und ich dachte mir bis zum ersten Engagement tatsächlich, dass das ganz normale Auftritte werden. Das ist aber nicht so. Zum einen ist man selbst der Einzige, der tatsächlich was anhat. Also in Erding in der Therme zum Beispiel bin ich seit ein paar Jahren immer so im Dezember irgendwann. Aha. Und es ist anders, wenn das Publikum komplett nackt ist. Wenn das Publikum dann zudem noch in einem Becken steht, in einem mit lauwarmem Wasser gefüllten Becken bis zum Bauch im Wasser, dann kann man da eben auch keine Freiwillige aus dem Becken holen. Die Leute stellen sich gerne nackt in die Sauna oder auch nackt in dieses Becken, aber nackt auf eine Bühne ist dann doch nochmal was ganz anderes. Das war mir so klar nicht. Außerdem ist es wirklich schweineheiß in so einer Saunalandschaft, wenn man dann noch arbeiten muss auf einer Bühne. Das finde ich schon recht absurd. Oder was fällt mir ja noch für eine Anekdote ein? Ja, Mixed-Shows sind immer so ein Ding. Wenn man Kollegen trifft, die man vorher nicht kannte, wo man nicht weiß, wie verhalten die sich Backstage, was machen die überhaupt auf der Bühne? Also Konrad Stöckel ist jemand, der hat momentan eine Wissenschaftsshow am Start, die definitiv jede Bühne und jede Location in Schutt und Asche legt. Da muss man danach renovieren. Das wird er jetzt nicht gerne hören, aber es ist so. Und da ist es einfach schwierig, danach aufzutreten, weil die Bühne überall nass ist und überall liegen Teile. Jo, das sind so die zwei Sachen, die mir auf die Schnelle einfallen.
Oh, schön. Also man sieht, du hast Spaß an deiner Arbeit und es macht
definitiv
dich glücklich.
Na klar.
Du sagst ja, Zauberei ist ja einer deiner Arbeitsbereiche. Glaubst du denn auch an Magic oder Magie oder wie man das auch nennen möchte?
Das ist Definitionssache. Mhm. Also ich glaube nicht an irgendwas Übersinnliches, weil ich einfach weiß, wie das Business funktioniert. Mhm. Ich glaube, es wäre jedem Showkünstler ein leichtes, so zu tun, als hätte er irgendwelche übersinnlichen Fähigkeiten. Es wäre jedem Showkünstler ein leichtes, sich jünger zu rekrutieren und Jüngerinnen natürlich. Viele machen das tatsächlich auch.
Oh wow, okay.
Das ist aber nicht mein Anliegen. Und naja, ich erzähle den Leuten immer, wenn die mich fragen, wie meine Dinge, die ich so tue, funktionieren, dass ich nichts mache, was nicht jeder andere auch lernen könnte.
Okay.
Aber man muss natürlich bestimmte Dinge auch lernen wollen. Ich weiß nicht, Schwertschlucken ist sowas, das mache ich persönlich nicht. Aber bei Schwertschlucken geht es einfach darum, einen Reflex, den Brechreflex, den Würgereflex zu überwinden. Das muss man trainieren und da kotzt man einfach das erste Vierteljahr. Und das täglich, jedes Mal beim Üben. Und das muss man schon wollen.
Okay, ja klar. Also
und ansonsten, also ich bin erklärter Esoterik-Gegner, obwohl ich mit diesen Klischees natürlich kokettiere auf der Bühne. Ich sage den Leuten nicht ins Gesicht, du hast eben die Herz 8 gezogen, sondern ich ermittle dieses Wissen mit Hilfe meiner Kristallkugel, aber das ist Theater, was da passiert.
Okay.
Und das ist ein klares Setting, es ist für die Zuschauer klar, es ist Theater, was da passiert. Ich habe Farbe im Gesicht, ich trage ein Kostüm und ich spiele da eine Rolle. Mhm. Es ist aber nicht so, wie gesagt, dass ich für mich in Anspruch nehme, irgendwas Übernatürliches zu können oder gar daran zu glauben. Das tue ich nicht, definitiv überhaupt nicht, weil ich eben weiß, wie das Business funktioniert.
Okay. Ich habe in einer deiner, ich glaube auf deiner Homepage war es, da gibt es einen echt schönen Text, sollte man sich durchlesen. Und da stand etwas drin, glaubst du daran, dass es für uns alle einen Plan gibt, sowas wie Schicksal oder so? Also ich glaube, ich habe da was gelesen und ich dachte, da würde ich nochmal nachfragen.
Ich werde definitiv nachher, wenn ich nach Hause komme, nachlesen, was da auf meiner Homepage steht. Ich weiß nicht, worauf du raus willst, aber nein, ich glaube weder an einen Plan noch an ein Schicksal.
Okay. Also ich persönlich denke auch, man kann sein Schicksal selber bauen und selber entscheiden und man hat die Kontrolle über sein Leben und ich finde es auch schön, aus dem Bereich zu hören, dass es auch den Glauben gibt, dass es nicht auf Magie oder das Übernatürliche basiert.
Im Idealfall hat man die Kontrolle über sein Leben. Ja. Es gibt sehr viele Menschen, natürlich, denen Dinge passieren, für die sie nichts können.
Natürlich, ja.
Und für die ist es ein Schlag ins Gesicht, wenn man denen dann erzählt, es gibt einen Plan, es gibt Schicksal. Und ja, schon allein deshalb glaube ich nicht daran.
Ja, das stimmt. Aber kommen wir zur Schaubühnen-Zaubervarieté. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum du heute hier bist, nehme ich an. Was ist es denn? Wer macht das? Wo macht ihr das? Was wird gemacht? Erzähl mal.
Das Schaubuden-Zaubervarieté ist eine gemeinsame Produktion, bestehend aus Meister Eckharts Kuriositätenkabinett zum einen und den Sideshow Charlatans, also Tom und Sia Thompson, ein Pärchen aus der Prignitz zum anderen. Zwischen uns liegen blöderweise 700 Kilometer Distanz. Das bedeutet, die meisten gemeinsamen Engagements scheitern an den Fahrtkosten.
Oh ja.
Weswegen wir jetzt aktuell eine Tour noch machen, einen Großteil schon absolviert haben. Also wir waren die letzten 3 Wochen jetzt in Ostdeutschland unterwegs, von Sachsen-Anhalt über Brandenburg und Berlin bis runter nach Sachsen. Und kommendes Wochenende geht es weiter im Kulturgewächshaus Birkenried in Günzburg zur Sonntagsmatinee um 14 Uhr. Der Eintritt ist im Übrigen frei, falls der ein oder andere noch zögern sollte. Und das Wochenende drauf sind wir dann in Blaubeuern im Fröhlichen Nix und am Freitag und am Samstag in Nürtingen im Club Kuckucksei. Kennengelernt haben wir uns, die Sideshow Charlatans und ich, bei dem vorhin schon angesprochenen Internationalen Zauberfestival in St. Wendel. Da war es einfach so, dass sich der komplette Terminplan verschoben hat. Also es gibt natürlich für die Künstler bei solchen Festivals vorgeschriebene Zeiten, wo man denn spielen sollte. Wenn 2 überziehen, ist der komplette Plan im Arsch. Mhm. Und genauso war es bei uns. Der Künstler, also wir hätten nacheinander auftreten sollen. Erst die Sideshow Charlatans, dann ich. Und der Künstler nach uns war irgendwie wichtig, der war aus Brasilien oder sowas, da war es ganz wichtig, dass der pünktlich auftritt. Wir hatten nicht mehr genügend Zeit für beide Shows, deshalb haben wir unsere Shows zusammengeworfen, weil wir uns dachten, rein optisch passen wir gut zusammen. Es hat funktioniert und aus dieser gemeinsamen ersten Straßenshow ist das Abendprogramm entstanden, das wir jetzt spielen.
Okay. Du sagst gerade, optisch passt ihr zusammen. Was sind denn, wir hören ja im Moment nur, Radio ist ja nur zum Hören, aber kannst du beschreiben, was denn eure Optik ist, was man denn sehen würde auf der Bühne? So ganz grob.
Das Ganze orientiert sich an den klassischen Varietés der 20er Jahre, also da hat der Meister Eckhart ganz klassisch mit Gehrock und Zylinder. Die Sideshow Charlatans ein bisschen legerer. Sia Thompson ist das Medium und Tom Thompson ist der Conferencier von dieser ganzen Show. Auch die Bühnendeko orientiert sich an genau dieser Zeit. Also ich bringe eine mechanische Drehorgel mit, die mit natürlich in der Show verwendet wird, aber auch ungemein dekorativ ist. Tom und Sia haben einen Schrankkoffer dabei, der auf der Bühne steht. Mehr Deko haben wir auch gar nicht, bis auf die singende Säge von Sia zu einer Nummer noch. Ja, also ganz bewusst einfach und zurückhaltend reduziert. Und es ist auch ganz bewusst der Gegenentwurf zu den ganzen höher, schneller, weiter Shows, die momentan überall auf dem Markt zu finden sind, weil wir glauben das sogar zu wissen jetzt nach 3 Wochen Tour, dass die Leute Lust haben auf was, Kleines, Überschaubares, das aber trotzdem genauso spektakulär sein kann wie was ganz Großes. Es muss nicht immer die Ratiopharm Arena sein. Wir spielen zum Beispiel am liebsten vor, ich weiß nicht, 80 bis 200 Leuten. Das ist so unsere Größe, da ist jeder noch mit dabei. Es ist keine Rockstar-Bühne, die wir benötigen. Wir sind nicht 5 Meter hoch, die Bühne ist nicht 20 Meter tief. Uns reichen 6 auf 4 Meter. Und damit ist alles gut. Und dadurch hat auch das Publikum das Gefühl, immer direkt dabei zu sein.
Ja, ist auch gemütlicher.
Und wir finden schon, ja.
Okay, dann wir spielen jetzt noch ganz schnell Musik von Tiger Lilies und dann sprechen wir noch ein paar Minuten. Und dann war es leider schon von der Plattform. Ihr seid hier auf der Plattform gelandet und heute zu Gast habe ich Herrn Meister Eckhart und wir haben gerade schon drüber gesprochen, wo man ihn finden kann, aber wir wollen es jetzt nochmal ganz genau wissen. Wann spielt ihr in der Nähe von hier? Ich habe gehört Regensburg, Günzburg. Wo kann man euch denn am schnellsten finden?
Am schnellsten finden kann man uns natürlich auf unseren diversen Internetseiten. Das eine wäre www.meister-eckhart.de oder einfach Meister Eckharts Kuriositätenkabinett googeln, dann ist die Schreibweise auch egal. auf Facebook findet man uns natürlich auch, Meister Eckhart, Meister Eckharts Kuriositätenkabinett, Fakir, Jadu from India, aber auch das Schaubuden Zaubervarieté. Dort stehen normalerweise die Termine. Wer es jetzt schon genau wissen möchte, wir sind am kommenden Sonntag im Kulturgewächshaus Birkenried bei Günzburg um 14 Uhr zur Nachmittagsmatinee mit dem Schaubuden Zaubervarieté und am Wochenende drauf, am 16. in Blaubeuern im Nix und am 17. in Nürtingen im Club Kuckucksei.
Ah, okay, also Ja, es gibt genug Gelegenheit, euch noch zu sehen im Süden hier.
Um nicht zu sagen, es gibt keinerlei Ausreden, uns nicht zu sehen, ja.
Genau. Also wir haben jetzt noch ein paar Minuten, falls du noch Geschichten erzählen möchtest oder noch die letzten Minuten dafür nutzen möchtest, noch unseren Hörern was ans Herz zu legen. Die Bühne steht dir frei.
Naja, dann lege ich den Hörerinnen und Hörern noch was ans Herz. Uns ist es tatsächlich ein Anliegen mit unserer Show, die Leute dafür zu begeistern, sich wieder unbeschwert unterhalten zu lassen und eben nicht in schnelle Hektik zu verfallen. Die Leute sollten sich sprichwörtlich verzaubern lassen. Das setzt voraus, dass man sich drauf einlässt. Das ist in der heutigen Zeit nicht immer ganz einfach. Ich vergleiche uns immer ganz gern mit den Ehrlich Brothers, denen ich ihren Erfolg natürlich gönne. Aber wenn die Ehrlich Brothers Schlager machen, dann machen wir Jazz in kleinen Clubs. Und das ist auch ein Aufruf von mir. Gehen Sie in kleine Clubs, die nach wie vor Live-Kultur pflegen. Sowas gibt's nicht mehr wirklich oft. Gehen Sie in diese Clubs, schauen Sie sich nicht nur die Shows an, konsumieren Sie da auch eifrig, das braucht der Club. Und dann wird's auch weiterhin solche Shows geben und solche Clubs geben.
Oh, das ist schön. Also wir werden auf jeden Fall so viele Termine wie möglich in unseren Veranstaltungstipps in der Ulmer Freiheit mit einbauen. Ja, genau. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ich habe auch gehört, es war nicht dein erstes Mal hier bei uns. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Und wir machen jetzt weiter mit Musik und Was kommt dann genau? Können Sie es uns verraten?
Kontrastes Lateinamerika-Radio.
Okay, Kontrastes, das Lateinamerika-Radio. Habe ich das richtig gesagt? Ich hoffe schon. Ihr wisst bestimmt, was es ist. Und dann hören wir uns morgen wieder.
Von mir auch nochmal vielen Dank für die Plattform bei der Plattform.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.